Gott und hallo zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Ich bin Gregor Dornis und freue mich, jetzt mit Ihnen verbunden zu sein zu einer Sendung von und mit Professor Christoph Uhli. Er betrachtet die Seligpreisungen der Bergpredigt. Heute das Wort: Selig, die ein reines Herz haben. Selig, die ein reines Herz haben, das hört man doch gern. Sind doch im Herzen schließlich alle Superhelden, und wenn man es nicht immer so sieht, Pech für die anderen oder für Gott. In der Sprache der Daily Talks: laber nicht, ich bin halt so. Diesem sympathisch grassierenden Narzissmus unserer Tage scheint Jesu Wort gerade recht zu kommen. Wenn da nicht der zweite Teil des Satzes wäre, der bei Lichte besehen gar nicht mehr so super klingt, denn sie werden Gott schauen. Das reine Herz schaut also gar keine Photoshop-Selbstbildbearbeitung, sondern Gott. Ja, da sind Sätze wie "ich bin halt so" schwierig und der frisierte Blick in den Spiegel erst recht. Wenn das also nicht nur eine Konsequenz ist, sondern quasi zum reinen Herzen selbst gehört, Gott schauen, und dann immerhin von der höchsten denkbaren Autorität, Jesus, mit dem höchsten denkbaren Titel geadelt wird, selig, was ist das, das reine Herz? Eins steht jetzt schon fest: es ist offensichtlich von höchster Brisanz und Bedeutung. Und deswegen sind wir geradezu heilfroh, dass Professor Christoph Uhli in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb die Seligpreisungen unter die geistliche Lupe nimmt und sie für unser Leben auslegt. Das kann er, weil er Priester ist, und das ist schon sensationell genug. Gleichzeitig ist Christoph Uhli auch noch Konsultor, also Berater der Vatikanischen Kleruskongregation. Er ist Professor für Kirchenrecht in Trier und er ist eng mit dem spanischen Säkularinstitut Cruzadas de Santa Maria verbunden. Und in diesem Institut angeschlossene Priestergemeinschaft Padre Thomas Morales leitet er derzeit. Professor Uhli haben wir nun in Trier am Telefon. Grüß Gott, Professor Uhli.
Grüß Gott, Herr Dornis. Grüß Gott zusammen.
Herr Professor, ein reines Herz haben, ein reines Herz, das Gott schauen wird, ist das überhaupt erstrebenswert? Ich meine, mit einem gesunden Selbstbewusstsein so unterwegs und erfolgreich zu sein, ist ja auch ganz schön.
Sie bringen es eigentlich auf den Punkt, und zwar insofern, dass gerade dieser zweite Teil der Seligpreisung das Entscheidende ausmacht. Es geht dabei um die Entscheidung für Gott oder gegen Gott. Und dieser Frage, wer ist Gott für mich, kann ich natürlich ein Leben lang letztlich entfliehen, indem ich mich in alle möglichen Bereiche menschlichen Lebens hineingebe, da möglicherweise auch erfolgreich bin, angesehen bin, Geld habe, Konten habe, alles, was so die Welt mit sich bringt. Aber die eigentliche Frage, was macht mein Leben aus und vor allen Dingen, worauf läuft es hinaus, was wird mit meinem Leben, darin keine Antwort liegt. Und dieser Gedanke, der findet sich ja besonders auch in den Gebeten der Psalmen. Gerade der erste Psalm sagt ja sehr schön, auch ein Gedanke, der ja später in den Evangelien aufgenommen wird: wohl dem Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Freude hat an der Weisung des Herrn. Denn er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nie welken. Also sich in Gott zu vertiefen, sich auf Gott auszurichten, das Leben auf ihn zu bauen, heißt, ich lebe immer an diesem lebendigen Wasser. Mein Leben wird immer einen Sinn haben, mein Leben wird immer erfüllt sein. Dagegen, wenn ich auf etwas baue, was ja vergänglich ist, was mir letztlich auch wieder aus der Hand fallen kann, so schön es für den Augenblick einmal ist, der ist letztlich der, der an einem vertrockneten Fluss sitzt und dessen Leben irgendwann vertrocknet oder ja vergeht. Und da merken wir, hier geht es wirklich ums Eingemachte, hier geht es um die Entscheidung für oder gegen Gott.
Umso mehr freuen wir uns, dass Sie uns da heute ein paar Gedanken dazu geben werden, dass Sie zu uns sprechen. Spiritualität bei Radio Horeb: selig sind, die ein reines Herz haben. Wir hören in dieser Sendung Professor Christoph Uhli aus Trier.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ging ein Gelächter durch die Reihen des Deutschen Bundestages, als am 22. September des vergangenen Jahres Papst Benedikt XVI. Die ökologische Bewegung der 70er Jahre lobte und ihre Bedeutung für eine Haltung beschrieb, die dem Menschen tief ins Herz geschrieben ist, nämlich die Bewahrung der Schöpfung. Ein Gelächter kam deshalb auf, weil sich wohl eine politische Partei des Bundestages durch diese Worte besonders geehrt fühlte, über deren Anliegen so positiv zu sprechen, man vom Papst wohl nicht erwartet hatte. Was sagte der Papst damals? Hören wir noch einmal kurz hinein. Er sagte: Ich erinnere an einen Vorgang in der jüngeren politischen Geschichte, in der Hoffnung, nicht allzu sehr missverstanden zu werden und nicht zu viele einseitige Polemiken hervorzurufen. Ich würde sagen, dass das Auftreten der ökologischen Bewegung in der deutschen Politik seit den 70er Jahren zwar wohl nicht Fenster aufgerissen hat, aber ein Schrei nach frischer Luft gewesen ist und bleibt, den man nicht überhören darf und nicht beiseite schieben kann, weil man zu viel Irrationales darin findet. Jungen Menschen war bewusst geworden, dass irgendetwas in unserem Umgang mit der Natur nicht stimmt, dass Materie nicht nur Material für uns Menschen ist, sondern dass die Erde selbst ihre Würde in sich trägt und wir ihrer Weisung folgen müssen. Das sagte damals der Papst. Aber das, was nach dem Gelächter, ja sogar nach einem kurzen Zwischenapplaus dann weiter folgte, was der Papst weiter ausführte, wurde dann wohl nur noch von wenigen gehört, geschweige denn wirklich verstanden. Denn er fügte diesen Überlegungen folgenden Satz an: Erlauben Sie mir bitte, dass ich noch einen Augenblick bei diesem Punkt stehen bleibe. Die Bedeutung der Ökologie ist inzwischen unbestritten. Wir müssen auf die Sprache der Natur hören und entsprechend antworten. Ich möchte aber nachdrücklich einen Punkt ansprechen, der nach wie vor ausgeklammert wird. Es gibt auch eine Ökologie des Menschen. Auch der Mensch hat eine Natur, die er achten muss und die er nicht beliebig manipulieren kann. Der Mensch ist nicht nur sich selbst machende Freiheit. Der Mensch macht sich nicht selbst. Er ist Geist und Wille. Aber er ist auch Natur und sein Wille ist dann recht, wenn er auf die Natur achtet, sie hört und sich annimmt als der, der er ist und der sich nicht selbst gemacht hat. Also eine Ökologie des Menschen tut Not, so sagt der Papst. Nicht nur die Ökologie der Schöpfung und ihre Reinheit in der Bewahrung der Schöpfung ist also ein wichtiges Postulat, das sich aus dem Glauben an den Schöpfergott ergibt, sondern auch die Ökologie des Menschen. Mit anderen Worten, seine Reinheit, also der rechte Umgang mit sich selbst und den anderen, die sich aus dem Glauben ergeben, ein von Gott geschaffenes und geliebtes Kind zu sein, das sich am Wort Gottes und an seinem Willen ausrichtet. In diesem Sinne, ökologisch zu leben bedeutet, uneingeschränkt die Würde des Menschen zu achten und sie vor den Giften und Verschmutzungen der Sünde zu bewahren. Da kommen einem sofort die großen Themen in den Sinn, wie das Verbot der Abtreibung, das Verbot zur Euthanasie, das Verbot zu einer Beliebigkeit in den moralischen Überzeugungen. Aber auch die vermeintlich kleineren Themen der menschlichen Existenz treten hier vor unsere Augen, die im Licht des Glaubens dann doch ganz groß werden, nämlich das Bemühen um tägliche Umkehr, das Ringen um Heiligkeit, das treue geistliche Leben und vieles andere mehr. All das ist wahre Ökologie des Menschen, die ihm vom Herrn ins Herz gelegt wurde, um so auf diese Weise authentisch und echt Mensch, also Geschöpf Gottes zu sein. Mit diesen Überlegungen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, haben wir uns heute aus einer anderen Perspektive einmal jener Seligpreisung genähert, die wir in unserer heutigen Sendung als sechste unter den Seligpreisungen des Herrn etwas näher bedenken wollen. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Reinheit. Wir haben es eben am Anfang schon gesagt, das ist ein merkwürdiges Wort, das vielleicht auf das erste Hören hin schnell beschrieben ist als das Gegenteil von Schmutz, von Schmutzigsein, von Unreinheit. Doch dieses Wort besagt im Kontext der Seligpreisung doch etwas mehr als ein Wort zur Hygiene. Gerade im Zusammenhang mit dem Herz, selig, die ein reines Herz haben, deutet es doch auf mehr hin. Denn wenn das Herz im übertragenen Sinn der Sitz allen Denkens, allen Wollens, allen Fühlens des Menschen ist, dann ist der herzensreine Mensch ein Mensch, der im Einklang mit Gott und mit sich selbst steht. Ein Mensch, der frei ist für die Liebe zu Gott und zu den Menschen. Also dem Reinen ist alles rein. Sein Blick ist frei für das Gute, auch für das Ungewöhnliche und nicht zuletzt für Gott. Oder kurz gesagt, es geht bei dieser Reinheit um Lauterkeit, um das ungeteilte Ja zum Willen Gottes, das den ganzen Menschen umfasst. Seine Äußerlichkeit wie seine Innerlichkeit, seinen Geist wie seinen Leib, sein Wollen wie sein Lieben, seine Geistigkeit wie auch seine Geschlechtlichkeit. Der reinen Herzens ist, wird es in der Kraft des Glaubens erleben, was der heilige Paulus im 1. Korintherbrief sagt, was kein Auge geschaut und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, wie herrlich es Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und daher ist nach Raniero Cantalamessa das Gegenteil dieser Reinheit eben nicht einfach Unreinheit oder Schmutz, sondern die Heuchelei. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes Unreinheit. Die Heuchelei ist, so sagt es der päpstliche Hausprediger, jene Sünde, die Gott in der ganzen Heiligen Schrift am stärksten beklagt. Und der Grund dafür ist klar. In dieser Heuchelei stuft der Mensch Gott herab. Er setzt ihn an die zweite Stelle, indem er die Geschöpfe, das Publikum, das Geld, das Ansehen, die Macht oder etwas anderes an die erste Stelle setzt. Im 1. Samuel-Buch des Alten Testamentes heißt es schon, der Mensch sieht, was vor den Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz. Also den Schein mehr zu pflegen als das Herz bedeutet, dem Menschen mehr Bedeutung zuzumessen als Gott. Die Heuchelei ist also im Wesentlichen ein Mangel an Glauben. Sie ist aber auch ein Mangel an Liebe zum Nächsten in dem Sinn, dass sie dazu neigt, die Menschen auf Bewunderer des eigenen Ichs zu reduzieren. Sie erkennt in ihnen keine eigene Würde, sondern sieht sie nur in Bezug auf das Bild von sich selbst. Das Urteil Christi über diese Heuchelei, diese Unreinheit des Herzens, lässt keinen Einspruch zu. So sagt er es ja, sie haben schon ihren Lohn empfangen, wenn sie sich an die Ecken stellen und vor aller Augen beten, wenn jeder mitbekommen soll, dass sie Almosen geben und wenn jeder sehen soll, dass sie fasten. Sie haben schon ihren Lohn empfangen, ihr Herz ist heuchlerisch, ihr Herz ist unrein. Sie tun es nicht aus reiner Liebe. Darüber hinaus ist dieser Lohn auch auf menschlicher Ebene illusorisch, da die Ehre, und das wissen wir ja, dem entflieht, der ihr nachrennt. Und sie rennt dem nach, der vor ihr flieht. Heute geehrt, wird man morgen fallen gelassen. Oder wenn man vor der Ehre flieht, wird sie uns immer wieder als Versuchung auch entgegenstehen, damit wir die Dinge, die wir tun, nicht aus Liebe zu Gott, sondern aus Liebe zu uns selbst tun. Die heftigen Ausfälle Jesu gegenüber den Pharisäern, die alle ganz auf die Gegenüberstellung von drinnen und draußen konzentriert sind, sie helfen uns, den Sinn dieser Seligpreisung zu verstehen. Wenn er zum Beispiel sagt, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, man könnte auch sagen, ihr Unreinen, ihr seid wie die Gräber, die außen weiß angestrichen sind und schön aussehen, innen aber sind sie voll Knochen, Schmutz und Verwesung. Und so erscheint auch ihr von außen den Menschen gerecht, innen aber seid ihr voll Heuchelei und ungehorsam gegen Gottes Gesetz. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Lassen wir die Worte dieser Seligpreisung nach diesen ersten Gedanken noch einmal ein wenig nachklingen, um ihr dann aber noch etwas näher in den Elementen auf den Grund zu gehen, die wir da gerade angerissen haben. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen.
Selig, die ein reines Herz haben. Über diese Seligpreisung aus der Bergpredigt spricht heute Professor Christoph Uhli in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Es geht bei der Reinheit des Herzens, haben wir es gehört, nicht um Äußerlichkeiten oder Oberflächlichkeiten, ganz im Gegenteil. Es geht mit dem berühmten Wort von Papst Benedikt um eine Ökologie des Menschen, das heißt authentisch Mensch, also Geschöpf Gottes zu sein. Wenn das Herz das innerste Zentrum des Menschen ist, dann steht der herzensreine Mensch mit Gott und sich selbst im Einklang. Er ist frei, frei für die Liebe zu Gott und den Menschen, und das heißt Freiheit für das ungeteilte Ja zum Willen Gottes. Und dann ist das Gegenteil der Reinheit die Heuchelei. Die Heuchelei, die Gott an die zweite Stelle rückt, den Schein mehr pflegt als das Herz und am Ende auch den Nächsten nicht lieben kann, da sie diesen zum bloßen Bewunderer reduziert. Selig, die ein reines Herz haben, wir hören Professor Christoph Uhli aus Trier.
Gehen wir nun den drei Gedanken der Seligpreisungen im Einzelnen nach. Da ist zunächst das Herz. Selig, die ein reines Herz haben. Papst Benedikt macht in seinem Jesusbuch deutlich, dass das Herz mehr ist als ein menschliches Organ. Es ist jenes Organ im übertragenen Sinne, mit dem man Gott sehen kann. Der bloße Verstand, so sagt er, genügt dazu nicht. Er sagt, damit der Mensch wahrnehmungsfähig werde für Gott, müssen die Kräfte seiner Existenz zusammenwirken. Der Wille muss rein sein. Und schon vorher der affektive Grund der Seele, der Verstand und Willen die Richtung vorgibt. Und deshalb folgert der Papst, mit Herz ist gerade dieses Zusammenspiel der Wahrnehmungskräfte des Menschen gemeint, bei dem auch das rechte Ineinander von Leib und Seele mit im Spiel ist, das zur Ganzheit dieses Geschöpfes Mensch gehört. Das Herz, also die Ganzheit des Menschen, muss rein sein. Das heißt, inwendig offen und frei, damit der Mensch Gott sehen kann. Soweit der Papst. Mit diesem ersten Gedanken zum Herzen, dass das Herz also so etwas wie die Ganzheit des Menschen darstellt, können wir nicht unwichtige Fragen an uns selbst verbinden. Indem wir uns fragen, woran hängt mein Herz? Also mein Verstand, meine Seele, mein Wille. Woran hängt mein Herz? Woran hänge ich? So, dass es vielleicht für Gott nicht ganz frei ist. Schieben wir zum Beispiel in unserem Alltag nicht oft Dinge an die erste Stelle, sodass Gott gar nicht zum Zuge kommen kann. Da ist zum Beispiel die Arbeit wichtiger als die Zeit zum Gebet. Da ist dein Hobby mächtiger als die Mitfeier der Heiligen Messe am Sonntag. Da überwiegen viele Stunden vor dem Fernseher mit noch so dummen Sendungen gegenüber den spärlich zusammengekratzten Minuten eines schnell dahingesprochenen Gebetes, geschweige denn einer mehr als 60 Minuten andauernden sonntäglichen Messfeier. Wie oft verbringt der Mensch Stunden vor dem Fernseher, der ihn verblödet, ist aber nicht bereit, dem Herrn eine Stunde am Sonntag zu schenken. Und da wird vielleicht das Gespräch beim Psychotherapeuten der Beichte vorgezogen. Da macht man es sich leicht und schimpft über die Kirche mit, wenn es doch Zeit wäre, sich zu ihr als der eigenen Glaubensfamilie zu bekennen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, wir könnten diese Liste beliebig fortsetzen, wo der Mensch etwas anderes als Gott an die erste Stelle setzt. Deshalb die Frage, woran hängt mein Herz, woran hänge ich? Das ist wahrlich eine bedrängende Frage, wenn wir sie ernst nehmen. Und wenn es darum geht, meine Beziehung zu Gott auf den Prüfstand zu stellen. Und wir erahnen dabei ein wenig, nur da, wo der Mensch bereit ist, sich mit ganzem Herzen, also mit dem Verstand, mit seinen Gedanken, mit seiner Seele, mit seinem Willen, dem Herrn anzuvertrauen, da wird es möglich, Gott zu schauen, Gottes Gegenwart zu erahnen und zuversichtlich im Alltag zu glauben, auch und gerade in Stunden, die schwer sein könnten. Deshalb die Frage zum Nachdenken: Woran hängt mein Herz? Hängt es wirklich an Gott? Dieser erste Gedanke, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, führt uns zu einer zweiten Überlegung der Seligpreisung, und zwar der Überlegung, die die Reinheit betrifft. Das heißt ja, selig, die ein reines Herz haben. Wie wird das Herz als inneres Auge des Menschen rein? Das ist wohl weniger eine Frage, wenn wir es ausdrücken wollen, des mystischen Aufstiegs des Menschen durch das persönliche Handeln. Solch ein Mensch versucht, sich selbst durch heroische Leistungen und das Leben der Tugenden von dem zu befreien, was zwischen ihm und Gott steht. Und dieses Wirken, ja dieses Mitwirken des Menschen mit der Gnade Gottes ist sicher nicht falsch, aber es ist doch nicht das Ganze der Reinheit, die erlangt werden soll. Dann wäre Reinheit nur persönliches Tun, persönliche Leistung. Aber es ist doch mehr, es ist auch Geschenk, Geschenk Gottes in die Offenheit des Menschen hinein. Unser heiliger Vater verweist in diesem Zusammenhang auf den Psalm 24, in dem es heißt, dass derjenige zum Berg des Herrn aufsteigen darf, der reine Hände hat und ein lauteres Herz, der nicht betrügt und keinen Meineid schwört. Unerlässlich für die Begegnung mit Gott ist also die Frage nach Gott, das Unverstelltsein des Herzens gegenüber der Gegenwart Gottes. So sagt der Papst, das Fragen nach Gott, das Suchen nach seinem Gesicht, das ist die erste und grundlegende Bedingung für den Aufstieg, der in die Begegnung mit Gott führt. Also kein Betrug, sondern die Wahrhaftigkeit. Keine Ungerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit. Keine Verstellung, sondern die Ehrlichkeit öffnen den Menschen für das Dasein Gottes. Mit anderen Worten heißt das, dass die Reinheit, die hier in der Seligpreisung angesprochen ist, da entsteht, wo Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit gesucht wird. Oder mit anderen Worten, nicht der Schein zählt, sondern das Sein. Und die Revolution, die Jesus in diesem Bereich gebracht hat, ist, so formuliert es Cantalamessa, la Messa, von einer unberechenbaren Tragweite. Vor ihm, vor Jesus, wurde die Reinheit in einem Sinn des Ritus und des Kultes verstanden. Reinheit bestand dann darin, sich von Dingen, Tieren, Menschen oder Orten fernzuhalten, von denen man glaubte, dass sie die Kraft hätten zu verunreinigen und von der Heiligkeit Gottes zu trennen. Vor allem das, was mit Geburt, mit Tod, mit Ernährung, mit Sexualität verbunden ist, fiel in diesen Bereich. Doch Jesus räumt zunächst einmal mit all diesen Tabus auf, vor allem mit den Gesten, die er tut. Denken wir nur daran, dass er mit Sündern isst, dass er Aussätzige berührt, dass er mit Heiden spricht. Alles Dinge, die zunächst für den frommen Juden für extrem verunreinigend gehalten wurden, dann mit den von ihm erteilten Lehren aber korrigiert wurden. Die Feierlichkeit, mit der er seine Rede über den Reinen und den Unreinen einführt, lässt erkennen, dass er sich der Neuheit seiner Lehre bewusst war. Dann heißt es dort, dann rief er die Leute wieder zu sich und sagte, hört mir alle zu und begreift, was ich sage. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. So unser Herr Jesus Christus im Markus-Evangelium. Und der Evangelist bemerkt dann fast überrascht einfach nur an, damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Also gegen den Versuch einiger Judenchristen, die Unterscheidung zwischen rein und unrein in Bezug auf Nahrungsmittel und andere Bereiche des Lebens wiederherzustellen, und das heißt, sie wieder zu reduzieren, tritt die apostolische Kirche, die junge Kirche, kraftvoll entgegen. Im Titusbrief heißt es, alles ist rein für den, der rein ist. Aber dass hier keine Fehlinterpretation aufkommt, die im Sinn der Keuschheit und Enthaltsamkeit verstandene Reinheit fehlt in den Seligsprechungen nicht. Denn unter die Dinge, die verunreinigen, zählt Jesus auch Hurerei, Ehebruch und Schamlosigkeit. Allerdings nimmt sie eben nicht die erste Stelle ein, diese Verunreinigung, sondern wird in einem begrenzten, also sozusagen sekundären Bereich genannt. Die menschliche Sexualität, die sich verirrt in der Hurerei, im Ehebruch, in der Schamlosigkeit, ist also ein Bereich unter anderen, in welchem die entscheidende Stellung hervorgehoben wird, die das Herz einnimmt. Zum Beispiel, wenn der Herr sagt, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also der Begriff der Reinheit lässt sich nicht nur auf den Bereich eines Teils des Menschen, sei es die Sexualität, sei es die Nahrung, sei es der Kontakt mit anderen Menschen im Gespräch, die ihm nicht genehm sind, reduzieren. Reinheit steht hier für etwas Umfassendes, für etwas, was den Menschen in seiner Ganzheit vor Gott rein werden lässt. Aus all dem Gesagten geht ganz klar hervor, dass der, der wirklich ein reines Herz schlechthin hat, letztlich Jesus allein ist. Von ihm müssen ja sogar seine Gegner sagen, Meister, wir wissen, dass du immer die Wahrheit sagst und dabei auf niemand Rücksicht nimmst. Denn du siehst nicht auf die Person, sondern lehrst wirklich den Weg Gottes. Und so konnte ja Jesus auch von sich sagen, ich bin nicht auf meine Ehre bedacht. Er ist der ganz Reine, der ganz in dieser Einheit mit dem Willen des Vaters steht und allein auf seine Ehre ausgerichtet ist. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Christus in der Seligpreisung den Menschen in dieser Reinheit seines Herzens selig preist, dann doch wohl, weil er das Zutrauen und Vertrauen in den Menschen hat, dass er so leben kann, wie Gott ihn gedacht hat, als dieses geliebte Kind, das sich ganz auf den Willen ausrichtet, im Arbeiten, im Denken, im Sprechen, immer wieder diese Nähe, diese Gegenwart Gottes findet und daran Maß nimmt. Deshalb stellt sich auch in diesem zweiten Gedanken zur Seligpreisung, nämlich dem Gedanken der Reinheit, eine ganze Reihe von Fragen an uns, die wir geistlich bedenken können. Sind wir zum Beispiel bereit, diese Reinheit unseres ganzen Lebens mit den verschiedensten Bereichen, die wir jetzt auch genannt haben, als Einklang mit Gott und seinem Willen zu leben? Sodass also alles, was wir denken, was wir reden, was wir tun, von dieser Reinheit spricht und kündet. Und Reinheit, so können wir es vielleicht noch einmal anders ausdrücken, ist von ihrem Wesen her aufrichtige Liebe. Sind wir bereit zu solch einer Liebe, einer echten, wahrhaftigen, ehrlichen, aufrichtigen Liebe? Eine Liebe, die letztlich nur Gott selbst ist, aber die sich auf Gott ausrichtet und ihn nachzuahmen sich bemüht? Liebet einander, wie ich euch geliebt habe? Dazu befähigt uns Gott. Und deshalb preist er den Menschen, preist er uns selig, wenn wir diese Offenheit, diese Aufrichtigkeit oder, wie er sagt, diese Reinheit leben. Sind wir dazu bereit?
Sie haben eingeschaltet in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Heute mit Professor Christoph Ohly aus Trier, der über die Seligpreisung selig, die ein reines Herz haben, spricht. Das Herz des Menschen meint da im übertragenen Sinne jenes Organ des Menschen, mit dem man Gott sehen kann. Und dazu muss es, wie der Papst sagt, rein sein, inwendig offen und frei. Fragt sich also, woran hängt dieses mein Herz, also Verstand, Wille und Seele? Eine bedrängende Frage, hängt es wirklich an Gott und ist es also in diesem Sinne rein? Und vor allem, was ist diese Reinheit und wie kann sie erlangt werden? Jedenfalls haben wir es gehört, durch wesentlich mehr als eine Art mystischen Heroismus, der zu Gott aufzusteigen versucht. Vielmehr geht es um unverstellte Offenheit für die Gegenwart Gottes. Nicht der Schein zählt, sondern das Sein, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Reinheit meint also nach dem Vorbild Jesu selbst die Bereitschaft, im Einklang mit Gott und seinem Willen zu leben, sticht die Bereitschaft zu aufrichtiger Liebe, und die ist am Ende Teilhabe am Wesen Gottes, zu der Gott uns befähigt und uns dann tatsächlich in diesem Sinne selig preist. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen, hören Professor Christoph Ohly aus Trier.
Herz und Reinheit, das waren die beiden ersten Gedanken der Seligpreisung, denen wir uns zugewendet haben. Sie führen uns schließlich nun zu einer letzten Überlegung. Das Geschenk der Reinheit ist das Schauen Gottes. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Wir haben schon oft gesagt, dass sich die Seligpreisungen letztlich in der Gestalt Jesu allein voll verwirklichen. Nur in ihm sind sie ganz da. Sind sie ganz verwirklicht. Hier nun wird besonders deutlich, dass er, der ein reines Herz hat, Auge in Auge mit dem himmlischen Vater steht, in einem immerwährenden, inneren, liebenden Austausch mit dem Vater. Auf uns angewendet heißt das, wir werden Gott sehen, wir werden Gott schauen, wenn wir in diese Gesinnung Christi eintauchen. Die Reinigung des Herzens erfolgt in der Nachfolge Christi, im Einswerden mit ihm, wie es Paulus im Galaterbrief sagt, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Und das heißt nun umgekehrt, die Reinheit entsteht nicht primär durch die menschliche Tat, sondern vielmehr darin, dass der Mensch bereit ist, die Gesinnung Christi anzunehmen. Oder wie es der Papst ausdrückt, der Aufstieg zu Gott ereignet sich gerade im Abstieg des demütigen Dienens, im Abstieg der Liebe, die das Wesen Gottes ist. Und daher die wahrhaft reinigende Kraft, die den Menschen fähig macht, Gott wahrzunehmen und ihn zu sehen. Das bezeichnet nach Papst Benedikt das Neue der christlichen Spiritualität. Indem Gott zu uns herabsteigt bis ans Kreuz, kann der Aufstieg zu Gott, das Schauen Gottes nur durch das Mitgehen mit Christus, also im reinen Einklang beider Herzen, Gottes und des Menschen, geschehen. Nur mit Gott vermag ich mehr und mehr ihn zu schauen. Denn das reine Herz ist das liebende Herz, das sich in die Gemeinschaft des Dienens und des Gehorsams mit Jesus Christus begibt. Und so betritt, sagt es der Papst, so betritt der Mensch die Wohnstätte Gottes und kann sehen. Und das heißt eben selig sein. Das heißt, die Gottesschau ist Frucht der Reinheit, die Gott uns schenkt und die er von uns im Mitgehen mit ihm erbittet. Die Reinheit ragt so in alle Bereiche des Menschen hinein, in sein Denken, in sein Sprechen, in sein Handeln, ja sogar in seine intimste Innerlichkeit, eben in seine Sexualität. Reinheit als Einklang mit Jesus Christus und seiner Liebe, seinem Dienen, seinem Beten. Die Reinheit ist demzufolge Gabe und Aufgabe zugleich, die uns Menschen herausfordert. Der heilige Gregor von Nyssa hat im 4. Jahrhundert einmal in einer Predigt zu den Seligpreisungen das auf den Punkt gebracht, indem er zum Zuhörer sagte: Christus verspricht uns die Seligkeit. Gleichzeitig aber belehrt und formt er uns, damit dieses Versprechen Wirklichkeit werden kann. Zweifelsohne gelangen wir nicht ohne Mühe zur Seligkeit. Aber vergleiche mal diese Mühe mit der Lebensform, aus der sie dich herausholt. Dann wirst du merken, um wie viel peinvoller die Sünde ist, wenn nicht unmittelbar, so doch in deinem künftigen Leben. Wie armselig sind doch jene, deren Geist in Sittenlosigkeit verharrt. Sie erblicken nur das Gesicht des Widersachers. Das Leben eines Gerechten hingegen ist gekennzeichnet vom Antlitz Gottes. Wir wissen doch, so sagt der Heilige, welche Spuren ein Leben in Sünde einerseits und ein Leben in Gerechtigkeit andererseits in uns hinterlassen. Wir haben die Freiheit, zwischen beiden Alternativen zu wählen. Fliehen wir doch vor der Visage des Bösen, entreißen wir ihm die widerliche Maske und bekleiden wir uns mit dem göttlichen Antlitz, reinigen wir unser Herz. So wird die Freude zu unserem Besitz und das Antlitz Gottes leuchtet in uns, dank unserer Reinheit in unserem Herzen, in unserem Herrn Christus Jesus. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mit diesem Aufruf des heiligen Gregor von Nyssa, dass wir das göttliche Antlitz in uns wählen sollen, also die Reinheit, die Schönheit, den Willen Gottes, wollen wir zum Ende unserer Überlegungen kommen. Überlegungen, die sich an diesen drei Gedanken der Seligpreisung festgemacht haben. Herz, Reinheit, Gottesschau. Verwirklicht sind sie allein in Christus. Uns sind sie als Gabe und Aufgabe geschenkt. Wie ermutigend ist es da schließlich zu sehen, dass sie durch Christus in Maria, der Mutter aller Glaubenden, bereits verwirklicht sind und sie uns als Vorbild und Fürsprecherin zur Seite steht. Ihr Herzensanliegen ist es, dass die Reinheit der Seligpreisung in uns immer mehr zum Tragen kommt, um so jene Frucht hervorzubringen, auf die unser ganzes Leben ausgerichtet ist. Auf die Anschauung Gottes. Bitten wir sie, die ganz reine und makellose, die Immaculata, um ihre Fürsprache und Hilfe, indem wir zu ihr rufen: Hec est illa dulcis rosa, pulchra nimis et formosa, quae est nostra advocata, apud Deum virgo grata, eam devote salutate, illa rogo inclinate. Ja, sie ist's, die edle Rose, die überaus schöne, die makellose, die reinste Jungfrau. Maria, auf deine Fürsprache bei Gott ich vertrau. Ich grüße dich von Herzen und bringe dir meine Bitten und meine Schmerzen.
Spiritualität bei Radio Horeb mit Professor Christoph Ohly aus Trier, der heute über die Seligpreisung der Bergpredigt sprach. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Wenn wir in der Betrachtung der Seligpreisungen bislang eins von Professor Ohly gelernt haben, dann, dass sie, also die Seligpreisungen, in Jesus voll verwirklicht sind. Und so ist es auch hier. Wer ein reines Herz hat, steht Auge in Auge mit dem Vater. Reinigung des Herzens steht also in der Nachfolge Christi, im Einswerden mit ihm. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Oder wie es dann eben bei Papst Benedikt heißt, das reine Herz ist das liebende Herz, das sich in die Gemeinschaft des Dienens und des Gehorsams mit Jesus Christus begibt. Und dafür gibt es schon für diese Form vollendeter Nachfolge, die ist bereits verwirklicht in Maria, der Fürsprecherin für uns. Danke, Professor Ohly, für diese Ihre Gedanken zu dieser Seligpreisungen. Und wenn wir gleich am Ende anknüpfen, dieses bereits verwirklicht sein, dieses reinen Herzens in der Nachfolge Christi, nämlich in Maria. Sie haben gesagt, das ist eine große Ermutigung, geradezu eine Tröstung und eine Hilfe. Manch andere empfinden es aber auch ein bisschen als eine große Herausforderung, weil sie sagen, warum jetzt dieses Privileg, dass es schon verwirklicht ist, und warum muss ich mich dann noch so anstrengen, warum kann nicht auch ich in dieses Privileg kommen. Sie sagen aber, das ist eine Hilfe, ein Trost. Inwiefern?
Weil das im Leben der Gottesmutter ja auch kein Automatismus war. Gut, sie ist als Immaculata, das glauben wir und das feiern wir ja auch, von der Erbsünde bewahrt geblieben, so wie es die Lehre der Kirche sagt, damit sie zur reinen, heiligen Wohnung für den Mensch gewordenen Sohn Gottes wird. Aber wenn es eins ist, was wir auch von der Gottesmutter, gerade als Mutter der Glaubenden, lernen können, ist, dass sie dieses eine Jahr, das sie da in Nazareth zu diesem Willen Gottes spricht, immer wieder erneuert und auch, wenn sie so wollen, darum ringen muss. Also wenn man die Gottesmutter unter dem Kreuz sieht, dann wird mir niemand sagen können, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, sich in den Willen Gottes einzugeben und zu sagen, natürlich, ohne weitere Probleme sage ich hier ja zum Willen Gottes, dass ich nun meinen Sohn am Kreuz leiden sehen muss. Aber sie tut es in einer Ganzhingabe, die sie auch erringt, also wo sie immer wieder bereit ist, das eine Jahr von Nazareth zu erneuern und auch hier unter dem Kreuz zu sprechen. Es gibt dieses schöne geistliche Wort, das eben von dem Pater Morales stammt, der sagt, vom Fiat in Nazareth, also mir geschehe, wie du es gesagt hast, ist es eine Linie bis zum Stabat, wo es dann im Evangelium heißt, sie stand unter dem Kreuz. Das Fiat bis zum Stabat ist das eine Jahr, das Maria immer wiederholt, aber nicht im Sinne eines Automatismus, sondern auch des Erringens, des Vertrauens auf die Gnade Gottes, die hilft, das Ja zu sprechen. Und von daher meine ich, ist es wirklich Ermutigung, es auch in ihr, in der das schon vollendet vor uns steht, doch auch so sehen zu können, dass sie uns hilft, Schritt für Schritt, jeden Tag für jeden Tag da neu zu beginnen und bereit zu werden, das Ja zu sprechen.
Das heißt, man könnte eigentlich dreierlei daran ablesen. Zum Ersten, dass das Ganze eben kein Spaziergang und, wie Sie sagen, kein Automatismus ist in der Gnade. Zum anderen aber, dass wir dazu befähigt sind, dass wir das können und sozusagen befähigt sind, Gott wirken zu lassen durch uns und in diesen Einklang uns hineinzubegeben. Und zum Dritten, dass es vor allem kein Idealbild ist, dem wir nachjagen müssen, selig sind, die reinen Herzens sind, sondern dass das wirklich real sein kann.
Und dass wir eben in dieser Realität auch in Christus sehen, der jedem von uns sagt, selig seid ihr oder selig sind. Das ist ja Zuspruch oder bildlich gesprochen eine Zumutung. Da steckt das Wort Mut drin. Er mutet es uns zu, er schenkt uns den Mut dazu, weil er weiß, wie und woraufhin der Mensch geschaffen ist, als geliebtes Kind Gottes wirklich im Einklang mit Gott zu leben. Das ist möglich und dafür wird er Mensch, dafür erlöst und befreit er uns aus dieser Sündengefangenheit, aus dieser Todesgefangenheit, um wirklich, wie wir ja auch gesagt haben, in dieser Freiheit, als Freiheit leben zu können. Und das ist eben, ja, eine harte Bandage, da muss man auch für ringen, aber es ist vor allen Dingen ein Geschenk. Nur ich kann ein Geschenk nur da annehmen, wo ich mein Herz dafür auftue. Gott kann mir noch so viel schenken wollen, wenn ich ihn nicht lasse. Wenn ich mein Herz verschließe, wenn ich meine Sinne zumache, dann muss der Heilige Geist schon ziemlich bohren, um letztlich ins Innerste vorzudringen.
Aber wie die Erfahrung lehrt, macht er das ja auch.
Das macht er auch, ja. Mhm. Aber wir könnten es ihm vielleicht auch ein bisschen erleichtern.
Es ist also Zumutung und Ermutigung zugleich.
Richtig.
Und an jede und jeden von uns.
Ja.
Danke, Professor Odi, für diese Sendung, für Ihre Gedanken. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Danke fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich darf mich nun von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen einen segensreichen Tag. Zuvor noch ein Hinweis. Schauen Sie doch einfach auf horeb.org vorbei. Dort finden Sie neben zahlreichen Infos und Blicken auf die Arbeit von Radio Horeb auch Angebote, unter anderem den Podcast, wo in Kürze dann auch diese Sendung für Sie zum Download bereitstehen wird. Und ganz klassisch geht's natürlich auch. Ein Anruf unter der deutschen Telefonnummer 08323 9675 120, und Sie sind beim CD-Dienst und können sich diese Sendung auch auf einer CD bestellen. 08323 9675 120, die Nummer unseres CD-Dienstes. Danke nochmals, Professor Odi, für diese Sendung. Ein reines Herz haben, Gott schauen und darum und darin selig zu sein, in diesem Einklang mit Gott und seinem Willen. Also
man kann es drehen und wenden, wie man will, das wäre schon richtig was. Und das zu erreichen, wäre wirklich ein großes Geschenk. Und ob wir Sie bitten dürften, uns dabei auf diesem Weg durch Ihr priesterliches Gebet und die Bitte um den Segen zu unterstützen.
Gerne, ja. Auf die Fürsprache der Jungfrauen Gottes Mutter Maria, des heiligen Josef und des seligen Johannes Pauls II. Segne und geleite euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.